Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Vom anständigen Schauspieler sein bin ich irgendwann abgerutscht in die agile Szene. Ich habe gesehen, wie Selbstorganisation eigentlich mit wesentlichen Transparenzprinzipien gut funktionieren kann. Und habe gesehen, erstens, wie Leute aufblühen und zweitens, wie schnell die lernen. Dass man verbessert den Prozess, hat man sehr, sehr viel Transparenz. Und diese Transparenz tut sehr weh. Da könnte ich vielleicht sagen, also möchten wir zum Beispiel mehr Autonomie für die Mitarbeitenden oder sowas. Ne? Ist das wichtig, dann kommt man da jetzt ran. Aber ob ich jetzt alles in Anführungsstrichen agilisieren muss, das würde ich auch bezweifeln. Genau.
Hallo Peter Fischbach. Ich freue mich sehr, dich hier virtuell gegenüber sitzen zu haben und mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich sag kurz, bevor du dann auch gleich etwas zu dir sagst, wir haben uns vor ungefähr 10 Jahren getroffen in Villerstadt auf dem Scrum Day. Ich hatte mich damals entschlossen, getriggert durch einen Kunden, der sehr stark im Thema Scrum drin war. Auch ich als Organisationsberater müsste mich mal damit beschäftigen, habe die Scrum Days besucht, um dann dort auch gleich Scrum at Scale mit Jeff Sutherland zu absolvieren als Practitioner. Und da warst du damals schon Co-Trainer. Und wenn man natürlich heute ein bisschen recherchiert, was du so machst, was du gemacht hast, wird mir nochmal sehr klar, dass ich da, glaube ich, relativ am Anfang mit dabei war, weil du bist wirklich jemand, der von Anfang an, also schon sehr früh, da wirst du gleich was zu sagen, mit dem Thema Scrum und damit auch mit dem Thema Agilität in Berührung gekommen bist, dort sehr rührig warst, im Grunde damit diese Community auch mit aufgebaut hast. Du warst immer Mitorganisator des Scrum Days, der ja der älteste deutsche, überhaupt die älteste deutsche Konferenz über Scrum ist. Du bist Geschäftsführer von Common Sense, wo du auch noch mit jemand, Common Sense Teams heißt es ja, mit jemand zusammen eine Unternehmung gegründet hast und einfach, ich sag mal, in den Unterlagen, in der Entwicklung immer mit dabei warst. Und deswegen freue ich mich besonders, weil meine Frage ist ja hier, was hat das mit Organisationsberatung zu tun? Mit, ich sag schon fast, obwohl so alt bist du noch gar nicht, aber doch auf deutscher Seite mit einem Urgestein dieses Themas hier sprechen zu dürfen. So, und jetzt bitte ich dich, bitte korrigiere, ergänze, vertiefe, was dir nochmal wichtig ist zu dieser professionellen Einbettung.
Also erstmal vielen Dank für diese sehr charmante Vorstellung. Da gibt es ganz viele Dinge, wo mir sehr viel zu einfällt. Also was uns besonders wichtig ist, ist dieser sogenannte Community-Gedanke. Denn was schön in der agilen Szene sich bewegt, ist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass das sehr viele Menschen sind, die viel dazu beitragen, dass sich Unternehmen halt positiv entwickeln können. Ich habe sehr viel zusammengearbeitet mit dem Scrum-Erfinder. Besonders was das Thema Scrum at Scale betrifft, eigentlich schon ein älteres Thema, so lange bin ich da auch nicht dabei. Also das fing schon in den 90ern an, dass der bei der Entwicklung für Krankenhaussoftware in einem sehr stark regulierten Umfeld geguckt hat, wie können wir denn nicht nur mit einem Scrum-Team arbeiten, sondern mit vielen Scrum-Teams. Und das war aber nicht so richtig bekannt. Deshalb so in den 2010er Jahren ging das dann los, den Ansatz mehr zu formalisieren. Und 2018 haben wir uns zusammengetan. Also wir nicht nur zu zweit, sondern viele Scrum-Trainer aus der ganzen Welt. Und wir haben den ersten Scrum-Scale-Guide beschrieben und veröffentlicht. Und was diesen Guide so ein bisschen besonders macht, ist, dass er genauso wie der Scrum-Guide sehr leichtgewichtig ist. Und leichtgewichtig bedeutet, viele Leute können den einfach verstehen. Und wenn Leute den einfach verstehen können, dann können sie auch viel leichter daran mitwirken, dass sich eine Organisation ändern kann. Was ich sehr, sehr charmant finde an diesem Ansatz. Und da habe ich immer sehr, sehr viel Leidenschaft gezeigt.
Also da würde ich gleich mal was einfügen, weil das ist mir ja damals auch so gegangen. Und ich glaube, aber das ist vielleicht sogar die Gefahr in dem Ganzen. Man kann das lesen, man kann sich mit beschäftigen. Und ich sag mal, so schwer ist es ja nun nicht. Aber trotzdem ist es ja auch überhaupt nicht leicht, weil du musst ja verstehen, was für ein Mindsetting dahinter steht und wie das Ganze überhaupt zusammen funktionieren kann. Und als ich 2016 dieses Scrum at Scale Seminar gemacht habe, habe ich das ja schon mit den Augen eines Organisationsberaters mir angeschaut und habe mal an Organisationsentwicklung gedacht. Und das war mir auch klar, dass es sowas ist. Aber gleichzeitig kam es mir manchmal wie unterkomplex vor, ne? Also von wegen wie so ein Rezept, ne? Und dann machst du ein Scrum-Team, zwei Scrum-Teams und dann machst du Meta-Scrum und dann machst du noch darüber einen Scrum und so weiter. Und dann hast du das so ausgebreitet über die ganze Organisation. Ich weiß, dass ihr es nicht so gemeint habt und dass ihr das auch nicht so lebt. Aber das war dann schon etwas, wo man sich erstmal mit hineinversetzen musste. Und erst als ich dann noch später im selben Jahr meinen Scrum Master machen konnte, habe ich es nochmal mehr verstanden. Und es ist sehr interessant, obwohl ich ja nicht im Gegensatz zu dir in dieses Denke, diese Szene dann tiefer eingetreten bin. Also ich war nie in einer Unternehmung Scrum Master, Product Owner oder habe da direkt in Projekten mitgearbeitet. Aber es ist seitdem immer eine wichtige Denkweise gewesen, gerade in meinen Organisations- und Bildungsprojekten, weil das Prinzip dieses iterativen Vorgehens, egal ob Scrum at Scale oder überhaupt, das ist ja auch ein Prinzip der Agilität und dieses direkt nutzen, Added Value bringen, ist ja eine Iteration, die für mich auch gerade in Organisationsentwicklungsprozessen sehr, sehr sinnvoll ist und die ich auch kannte. Nur ich hätte nicht die Benennung, dieses Framework, diese Methodik, diese Rituale so parat gehabt. Und das muss ich sagen, das hat mich wirklich damals fasziniert, weil es war ein Aufnehmen vieler bekannter Dinge, die aber in einen Zusammenhang gebracht wurden, dass sie auf einmal sehr anwendbar, handhabbar, erklärbar und dann sehr praktikabel wurden. Und das muss ich sagen, das ist echt eine Leistung. Und du hast ja offensichtlich diesen Entwicklungsprozess, also dass das so sichtbar war, was ich ja einfach so konsumieren konnte, da warst du schon involviert, das quasi mit, man mehr oder weniger involviert, zu entwickeln und anwendbar zu machen. Oder sage ich da was, was zu viel ist oder zu wenig?
Ich glaube, so die ersten Praxiserfahrungen, die kamen dann in den 90ern in Amerika. Das erste Mal, als ich diesen Entwurf gesehen habe vom Scrum-Erfinder, da fand ich den erstmal sehr leicht verständlich. Mhm. Also ich habe viel für einen sehr, sehr geschätzten, großen deutschen Mobilitätsanbieter gemacht. Mhm. Und der sich in einem sehr komplexen Umfeld bewegt und habe sehr viele, ich habe über ein Jahr lang, ich habe da mein Feldbett so ungefähr aufgestellt und habe sehr, sehr viele Leute in Workshops gehabt. Und wenn die sich Scrum zum Beispiel, wenn wir uns Scrum angeguckt haben, weil die sich da auch sehr dafür interessiert haben, dann wurden die irgendwann nervös und sagten, das ist ja ganz schön, aber wie kann das denn bitte schön im Konzern funktionieren? Und dann haben wir uns dieses sehr einfache Scrum at Scale Bild angeguckt und ich habe gemerkt, wie alle immer ruhiger wurden. Und ich dachte mir, das ist jetzt irgendwie besonders. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber wie so ein richtiger Test mit echten Anwendenden, die da drauf gucken und sagen, stimmt, so könnte das gehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann möchte ich mir das näher angucken, schauen, was dahinter steckt. Der spannende Ansatz dahinter ist, unter dieser Haube Scrum at Scale steckt immer ganz normales Scrum und oder die Prinzipien dahinter. Und der Name ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern die Prinzipien, die eigentlich universal sind und überall funktionieren. Es geht immer darum, was ist eigentlich wichtig? Was schafft Wert für die Leute, für die wir diese Unternehmung machen? Können wir das mal priorisieren, in eine Reihenfolge bringen? Weil jedes Unternehmen macht zu viele Dinge gleichzeitig, überall. Das ist immer so. So, also können wir das mal priorisieren und dann können wir anfangen, zu testen und rauszufinden, ist die Priorisierung richtig? So, und dann sammeln wir Daten. Also wir messen empirisch, haben wir zum Beispiel mehr Nutzende jetzt auf unserer Plattform oder haben wir Durchlaufzeiten reduziert für unsere Anwendenden oder haben wir bestimmte Leistungen verbessert. Also wir versuchen das immer zu messen. Und dann versuchen wir, dass wir den jeweiligen Teams helfen, dass die leichter liefern können. Also dass ihnen weniger im Weg steht, dass die Organisationsstruktur sich verändert, dass Hindernisse beseitigt werden, dass sie sich mehr fokussieren. Dann werden wir merken, dass der Durchsatz des Teams hochgeht. Und dann gibt es auch noch so eine Zahl, um da gleich noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, die ich immer gerne nenne. Das ist Prozesseffizienz. Die zeigt immer, wie können wir den Fokus erhöhen. Und das dann merken wir, das Gesamtsystem verbessert sich. Das wäre aber, es würde nicht funktionieren, wenn wir auch nicht darauf gucken würden, wie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden genau aussieht. Und wenn wir was dafür tun, dass die sich verbessert. Sonst ist das so eine tote Prozessoptimierung, da hat eigentlich keiner Lust drauf.
Peter, lass dich mal gerade reingehen, weil ich finde, was du sehr schön gemacht hast, du hast da in einer völlig einfachen, verständlichen Sprache, ohne jetzt mit irgendwelchen Spezialbegriffen zu arbeiten, hast du für mich gerade die Geisteshaltung beschrieben. Also das, wofür steht, weil jetzt müssen wir ja davon ausgehen, wir beide sind da drin, du noch mehr als ich, aber hier können ja auch Zuhörende sein, die sich mit dem Thema bis über die Überschrift noch nie beschäftigt haben. Das erlebe ich auch bis heute in meinen Beratungsprojekten oder als Supervisor oder als Coach, dass das nach wie vor Kreise gibt, wo du sagst, ja, da ist das jetzt so Commodity, das hat man drauf, da weiß man die Grundprinzipien, man macht es vielleicht besser oder schlechter. Und es gibt aber auch Kreise, wo man maximal die Überschrift kennt und dann hört es ganz schnell auf. Deswegen möchte ich nochmal gerade zurück mit dir, was du gerade beschrieben hast, auch dieses Wort Scrum. Ich glaube, das sollten wir hier machen, auf die Gefahr, dass wir für manche Zuhörenden vielleicht jetzt Eulen nach Athen tragen. Mach doch mal eine ganz kurze Übersetzung dieses Begriffes. Wofür steht der und was ist das? Ich sag mal so Elevator Pitch, ne, in drei Sätzen. Was ist Scrum, was du gerade so schön umschrieben hast? Aber wenn du es auf den Punkt bringen müsstest mit ein paar Kernbegriffen, wie würdest du es dann machen?
In erster Linie ist es erstmal ein Rahmen für Teams. Also wie bewegen wir uns als Team, wie organisieren wir uns? Und das Gemeine an diesem Rahmen, so wie er beschrieben ist, er ist nicht perfekt und vollumfänglich beschrieben. Und das zwingt uns dazu, dass wir unsere eigenen Antworten finden.
Also Selbstorganisation wird im hohen Maße ermöglicht, aber auch gefordert im Team.
Absolut, absolut. So, also wir wissen, dass wenn wir die Selbstorganisation vorantreiben, dann können Menschen schneller Entscheidungen treffen, das Gesamtarbeitssystem verbessert sich und das Unternehmen kann schneller liefern. Also es ist ganz viel getrimmte Selbstorganisation, dieser Gedanke steckt da sehr, sehr tief drunter.
Aber, und das ist jetzt, glaube ich, auch dein Missverständnis, es ist trotzdem eher das Gegenteil von laissez-faire. Sag mal, was dazu, weil es ist ja auch sehr konsequent. Was ist das, wo man sagen könnte das ist ja fast rigide, obwohl das ein böses Wort ist, ne? Aber es ist so ganz, da ist ja auch ein Formalismus drin. Und was ist das?
Also es ist erstmal sehr stringent. Es klärt erstmal bestimmte Verantwortlichkeiten. Unser Nummer 1 Problem, dass zu viele Unternehmen zu viele Dinge gleichzeitig machen. Wir benennen jetzt eine Person, die ganz genau sagt, wo geht's lang, also was muss geliefert werden. Aber wir trennen das vom Wie. Also wir sagen nur, was und warum, den Sinn stiften und die Priorität zu klären, die Reihenfolge ganz genau zu klären, da stellen wir eine Person ab. Dann haben wir die Personen, die die Arbeit machen, die entscheiden das Wie. Und wir haben eine Person, die sich darum kümmert, dass der Rahmen funktioniert und dass sich das Gesamtteam verbessern kann. Also es gibt so praktisch drei Verantwortlichkeiten.
Also ganz simpel. Und das ist ja schon mal ganz wichtig, also ganz simpel, der Teufel liegt im Detail, wie immer, aber dass man diese drei Rollen, die ich glaube, wir können die Begrifflichkeit ja auch nehmen, die ja mit Product Owner, Scrum Master, ne, also werden ja auch beschrieben, das ist ja etwas, was, wie du gerade sagst, in dieser normalen Organisation oft in einer Person, in einer Rolle, noch mit verschiedenen Zielen, alles in einen Topf geworfen wird. Und dadurch ist es so schwer, Fokussierung hinzubekommen. Und durch dieses einfach aussehende System, was du beschrieben hast, in der richtigen Konsequenz und dann auch wieder in der richtigen Flexibilität angewendet, ist es, also würde ich es benennen, ist es ein Verfahren, um Komplexität zu reduzieren, ohne es unterkomplex zu machen. Kannst du dem zustimmen?
Ich glaube, es ist etwas, jetzt bin ich mal sehr formal, ich würde sagen, es ist ein Rahmen, mit dem man sich Komplexität nähern kann. Ich weiß nicht, ob wir die reduzieren können.
Also gut, nähern, also weil man, ich meine, dieser Begriff, man spricht ja von Komplexitätsmanagement, wobei das schon für mich etwas ein Widerspruch in sich ist, weil Komplexität kann man nicht managen, mit Komplexität kann man aus meiner Sicht umgehen. Und Scrum gibt mir etwas vor, eine Prozesshaftigkeit, eine Rahmenbedingung, ein Framework als Rollen, die ich wirklich dann relativ normativ aufsetzen kann. Und wenn ich die dann in der richtigen Zusammensetzung, in der richtigen Konsequenz lebe, habe ich dann diesen Annäherungsprozess, wie ich, das meinte ich mit Komplexitätsreduktion, Schritt für Schritt iterativ die Dinge immer wieder neu fokussiere und damit Prozesse, Produkte, ich kann das jetzt gar nicht so benennen, auf einmal doch handelbar mache, die sonst ganz schnell explodieren würde in eben im Rahmen der enormen Komplexität.
Das ist richtig, ja. Also wir haben diese drei Verantwortlichkeiten, die machen es schon mal einfacher, dass man genau unterscheiden kann, wenn es zum Beispiel um ein Thema geht, oh, wir haben irgendeinen Fehler, der heute aufgetreten ist, unser Kunde kann gerade nicht weiterarbeiten. Wer entscheidet jetzt, ob sich das gesamte Team auf den Fehler stürzt oder daran arbeitet, eine wichtige Deadline zu halten für ein anderes Thema? So, das ist eine ganz klare Entscheidung. Das ist nämlich dann, liegt nämlich dann bei der Product Ownerin. So, das macht es sehr, sehr einfach und nachvollziehbar. Okay, ja, das kann man trainieren, dauert ungefähr ein paar Wochen und dann weiß jeder, wenn so eine Entscheidung getroffen werden muss, dann müssen wir den Christian fragen zum Beispiel. So, das macht es sehr klar, das stimmt. Das ist weniger komplex, das stimmt.
Ja. Und gleichzeitig muss ich aber dann, weil du jetzt meinen Namen genannt hast, sag mal der Peter, wenn du jetzt derjenige wärst, der muss sich aber dann nicht um das Wie kümmern, sondern der trifft eine Entscheidung und dann gibt es wieder ein Rahmenwerk, man sagt Selbstorganisation, Team und eben das Wie mit dem Scrum Master, die sich auf den Weg machen und er kann sich rausziehen und ist nicht in der Versuchung, wenn er es richtig macht, wie Management zu meinen, man muss jetzt noch in dieser Lösungsgenerierung dort eingreifen, delegieren, damit es dann auch wirklich wird, sondern man braucht dann auch eine Menge Vertrauen, dass man das dann reingibt und dann muss es, ich sag's mal so flapsig, wie von alleine funktionieren.
Das ist sicherlich das Elegante, dass es sehr viel Freiheit zulässt, auf der anderen Seite sehr viel Transparenz zeigt. Also wir haben jetzt zu Scrum gehören drei Verantwortlichkeiten, drei sogenannte Artefakte, die bestimmte Dinge sichtbar machen. Also wir haben so eine Liste von Dingen, die geliefert werden muss, die nennen wir ein Product Backlog und da steht eine ganz klare Reihenfolge drin, dass man immer weiß, was kommt denn als nächstes auf uns zu. Wir haben eine Liste, die für den Sprint genau anzeigt, was haben wir für diesen, also was sage ich schon das Wort, Sprint, aber wir haben eine Liste, die für einen kurzen Zeitraum sehr genau anzeigt, was wir uns vorgenommen haben und wir haben immer ein Ergebnis, auf das wir gucken. Also es sind Dinge, die sichtbar werden. Das heißt, es erzeugt sehr viel Transparenz. Und jetzt kommt der Clou, das ist sicherlich das, was man am leichtesten nachvollziehen kann. Es gibt immer einen Takt. Also anstatt, dass wir sehr lange, zum Beispiel lange Projektlaufzeiten haben, sowas wie 18 Monate und am Ende gucken wir mal, was rauskommt. Das sehen wir bei ganz vielen scheiternden Großprojekten zum Beispiel. Machen wir was anderes. Wir bauen eine Taktung ein und wir gucken zum Beispiel alle 2 Wochen. Wir gucken in dieser Taktung immer, haben wir das Ziel erreicht? Haben wir Annahmen überprüft? Vermeiden wir bestimmte Risiken? Also so diese Taktung beginnt immer mit, wir planen, was wir tun. Täglich gucken wir, also planen wir, dass wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, erreichen. Wir gucken am Ende immer, haben wir das, was ist das Ergebnis? Was ist daraus geworden? Was sagt zum Beispiel der Kunde dazu? Und dann nehmen wir uns Zeit, immer den Prozess zu verbessern. Das ist also ein Rhythmus, den wir immer wieder durchgehen. Dadurch entsteht eine Gewohnheit. Und dadurch kommen wir zu so einem Lerneffekt von so einem Team und deshalb schwingt sich das so gut ein. Man sieht immer, wo ist das Team gerade dran, was läuft gerade schief, erreichen wir das Ziel oder erreichen wir das nicht.
Und damit
das erzeugt,
und
das
damit
erzeugt ganz viel Vertrauen, genau. Ja.
Und damit hast du gerade das Prinzip Scrum und ich glaube, das war wichtig, dass du das nochmal so erläuterst, weil das ist ja, was man erstmal so als Grundlage verstanden haben muss. Und jetzt ist der Anspruch, jetzt kann man sagen, okay, das ist agiles Projektmanagement, das sind Teams, man denkt dann oft an kleinere Unternehmen. Es hat ja auch eine Wurzel in der Programmierung, also ne, in der Entwicklung. Es kommt sehr, ist sehr viel mit IT in Verbindung gebracht worden. Aber es ist ja etwas geworden, wo es deutlich über diese Grenzen hinausgegangen ist bis heute. Und damit kommt das Scrum at Scale in sozusagen ins Feld, weil das hast du am Anfang gerade gesagt und das finde ich schon herausfordernd, das musst du mir nochmal erklären, dass du mit diesem Prinzip, was du gerade als Scrum-Prinzip beschrieben hast, anfängst zu sagen, ja, das ist aber auch eine Art der Organisationsentwicklung, weil Scrum at Scale hat den Anspruch, damit ganze Organisationen zu umfassen. Wie darf ich das denn verstehen?
Also ich hake mal kurz ein bei dem Thema IT. Und wir machen mal wenn du Lust hast, machen wir einen ganz kurzen Ausflug zur Geschichte. Wo kommt das eigentlich her? Und ein sehr schönes Beispiel komplexer Entwicklungen sind militärische Prozesse, die wir früher in Preußen gegen Frankreich hatten. So, also da war die preußische Armee, die war einfach nicht so gut aufgestellt. Irgendwas hat da nicht so richtig schön funktioniert. Und die bei dem Napoleon, da haben bestimmte selbstorganisierende Prozesse viel, viel besser funktioniert. Da hieß es immer, geh dahin, wo der nächste Schuss fällt. So, und deshalb konnten die einfach schneller auch agieren. Und die Preußen haben irgendwann gesehen, wir müssen dieses Prinzip ändern und haben dann ein etwas formuliertes, nennen wir Auftragstaktik. So, dieses Prinzip, so, also das ist, worauf ich hinaus will, es ist nicht nur, es kommt, es ist vielleicht, Scrum ist in der IT groß geworden, aber die Prinzipien, die dahinter stecken, die kommen eigentlich ganz woanders her. So, und dieses, die, wir haben uns praktisch auch in dem Scrum Events Netzwerk angeguckt, wo kommt, was ist eigentlich die Geschichte? Man konnte eigentlich sagen, das Ding gibt es seit 200 Jahren. Es hat schon so Ursprünge bei deutschen Offizierslaufbahn so ungefähr oder in preußischen. Das hat sich dann in die Ingenieurswissenschaft übertragen, die irgendwann landete es im Zweiten Weltkrieg, landeten diese Prinzipien bei den Amerikanern, die haben ein Programm entworfen, das nennt sich Training Within Industry, das wir wahrscheinlich auch für Deutschland in unserer Situation gerade sehr gut gebrauchen konnten. Die haben nämlich gesehen, dass sie mit den Soldaten, mit den Männern, die gerade als Soldaten im Krieg waren, dass sie ganz, ganz große Probleme hatten, ihre Rüstungsindustrie und überhaupt ihre Industrie aufrechtzuerhalten. Also mussten die ganz schnell dafür sorgen, dass Leute lernen konnten und dass die Produktion einfach aufrechterhalten werden konnte. Und das krankt ja gerade bei uns in Deutschland, dass wir das nicht so richtig hinkriegen. Und dieses Programm, darauf sind die Japaner aufmerksam geworden, haben das bei Toyota sehr, sehr groß gemacht. Die produzieren Autos, also auch keine IT-Geschichte. Und in den 90ern kamen dann, in den 80er, 90er kamen dann amerikanische Manager, die sind dann nach Japan gegangen, um sich anzugucken, warum können die eigentlich so günstig Autos produzieren. Was mich immer noch so ärgert, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen. Und dann haben die Amerikaner gesagt, naja, das funktioniert vielleicht bei euch in Japan, ihr habt eine andere Kultur. Und was haben die Japaner gemacht? Die haben ein Training Within Industry Handbuch aus dem Regal gezogen, haben das den Amerikanern gezeigt und haben gesagt, hier, das haben wir von euch. So, also das ist die Geschichte und auch Scrum setzt genau darauf auch und auch Agilität, nämlich immer, also die Prinzipien wieder aufzugreifen. Und das ist völlig egal, in welcher Industrie man das macht oder in welcher Branche. So.
Also es ist etwas Prinzipielles, es ist wie eine tiefere Weisheit, so beschreibst du das ja gerade.
Ja, ich würde auch immer sagen, das ist eher ein Betriebsmodell. Und die fundamentalen Prinzipien sind immer die gleichen. Wer priorisiert? Wie machen wir uns einen Plan? Wer übernimmt die Aufgaben? Wie organisieren wir uns, dass wir schnelles Feedback kriegen, um Annahmen zu validieren? Und wie verbessern wir die Prozesse?
Punkt. Ja. Eigentlich einfach nachzulesen, ne?
Eigentlich, ja. Das ist ganz einfach. Das ist der, wozu viele neigen, ist Scrum zu so einer Art Allheilmethode zu machen und sehr sehr detailliert zu beschreiben und so eine Art Prozess jetzt aufzudrücken. Und aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, diese Prinzipien zu nutzen, sich seinen eigenen Prozess zu bauen und Leute dabei frühzeitig zu beteiligen, weil das System wird immer besser, als wenn irgendjemand sich vor was ausdenkt, was dann ausgerollt wird. Ja.
Und vielen Dank, Peter. Das ist jetzt für mich gerade auch sehr wichtig, weil mir wäre Scrum auch zu wenig. Also Scrum, ne, ist kann man gerade genug beschrieben, was es alles kann und nicht. Aber du hast es gerade schon gesagt. Es ist ein Prinzip, was dieses Wort auch Agilität beschreiben würde. Dieses Wort, was wir umgangssprachlich unterschiedlich übersetzen, was auch etwas abgenutzt ist mittlerweile, weil es sehr viel einfach als Marke genutzt worden. Aber was du gerade geleistet hast mit dieser Geschichte ist, es ist eine Geisteshaltung, ein Denken, also agil, situationsorientiert auf einen Nutzen, sich zu fokussieren, Entscheidungen zu treffen und dann in sehr schnellen Lerniterationen zu sehen, ob einer es weiterbringt oder nicht. Und damit das gut funktioniert, hat man eben Methodiken und so weiter entwickelt, damit das dann auch besser geht. Aber das ist immer wieder das, man geht raus aus der Planbarkeit, also aus der langfristigen Planbarkeit, was kann man nicht überall machen, aber eben ein Gantt-Chart, wo du gesagt hast, nach 18 Monaten schauen wir mal, was rausgekommen gekommen ist, das kann man sich nicht leisten. Und durch diese Herleitung, die du gerade historisch geleistet hast, macht das ja nochmal sehr deutlich. Da kann ich mich auch nochmal sogar an meinen Geschichtsunterricht in der Schule erinnern, wie mir damals erklärt wurde, warum hat die französische Revolutionsarmee eigentlich diese gut ausgerüsteten Armeen von Preußen und Österreich und wer da alle dann eingefallen ist, so besiegt. Die waren schlechter ausgebildet, die waren schlechter ausgerüstet, aber die haben eben die Situation genutzt und damit wurde diese geplante Aufstellung des preußischen Heers wurde, was ja eigentlich eine Stärke mal war in der Strategie, wurde zu einer Schwäche, weil dort war die Reaktionsfähigkeit nicht gegeben. Und das ist schade, dass es mal wieder ist. Ein Kriegsbeispiel, aber so ist es ja leider oft im Leben, aber da hat sich das eben entwickelt und du hast es weitergeführt. Aber jetzt möchte ich nochmal da auch nochmal rausgehen. Ich merke so, das ist schon, wenn man sich damit beschäftigt, Scrum und Scrum at Scale, müssen wir nur darauf hinkommen. Aber ich will jetzt mal gerade einen Schnitt machen, was ganz anderes. Ich merke ja, wenn du darüber redest, du bist begeistert. Das ist dein Thema und das ist es ja, wenn du sprichst von den 90ern, es ist schon sehr lange dein Thema. Und du hast es gerade schon etwas zurückgewiesen, naja, es hat nicht unbedingt was mit IT oder mit Entwicklung zu tun. Jetzt weiß ich ja von dir, ich habe ja erst gedacht, naja, da sitzt wieder so ein Informatiker vor mir, der das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat, ne, die durch die ganze Geschichte der Entwicklung gegangen ist. Aber das ist ja interessant, du kommst ja gar nicht daher. Das heißt, dich muss ja dieses Prinzip irgendwann ergriffen haben. Aus der Heimat, aus der du kommst in deiner eigenen Professionalisierung. Die Miriam Sasse im letzten Podcast hat mal schon von ihrem agilen Weg gesprochen. Was ist denn dein agiler Weg?
Mein agiler Weg hat eigentlich begonnen als Regieassistent. Und ich habe sehr viel, Regieassistent, das muss man sich so vorstellen, es gibt, ich habe es am Theater gemacht und da gibt es den, es gibt immer so den Regisseur, die Regisseurin, das ist die Königin der Produktion, oder? Die kann ungefähr sagen, was sie gerne möchte. Und das ist aber ähnlich wie mit einem CEO. Man denkt immer, man sitzt jetzt am Schaltpult und kann alles. Aber nein, es gibt genau die gleichen Grenzen. So, als Regisseur muss ich also sehr, sehr gut lernen, wie ich mit Schauspielenden auf der Bühne spreche, damit die ihr bestes Potenzial zeigen, was zu der Vision meines Stückes passt. So, also ich habe sehr, sehr früh begriffen, was man nicht sagen darf, beziehungsweise was man tun kann, um Leute so richtig zu blockieren. So, also das Fingerspitzengefühl. Ich habe dann ich habe Informatik ein bisschen studiert, das war so ein ehrlich gesagt ein Alibi-Studium. Ne? Jeder hat Eltern, wenn man Schauspieler werden möchte, dann sehen die das immer ein bisschen kritisch. Ich habe aber, hier, du hast doch in der Jugend, hast du doch programmiert, deshalb hatte ich da ein bisschen Ahnung von. Hatte auch ein bisschen Leidenschaft dafür, aber ich hatte halt mehr Leidenschaft für die Bühne. Und habe das auch dann studiert. Ich war dann irgendwann angestellt am öffentlichen Dienst, also an einem Landestheater angestellt über mehrere Jahre und habe auch sehr, sehr viel und früh angefangen, weil ich ja Regieassistent war, zu Schauspieler auszubilden. Und ich habe gemerkt, die klassische Art, wie man das macht, das funktioniert nicht so gut, sondern das kann man vielleicht anders machen. Und bin so auf so bestimmte Coaching-Prinzipien irgendwann aufmerksam geworden und habe dieses System völlig umgestellt und habe gesehen, praktisch mehrere Lehraufträge gehabt und an einem Lehrauftrag in Berlin haben wir das umgestellt und habe gesehen, wie Selbstorganisation eigentlich mit wesentlichen Transparenzprinzipien gut funktionieren kann und habe gesehen, erstens, wie Leute aufblühen und zweitens, wie schnell die lernen. Und da habe ich wirklich gesehen, diese Kraft ist, wenn du Organisationsprinzipien änderst, was das mit Menschen macht und wie einfach das geht. Und dann bin ich ja vom anständigen Schauspieler sein, bin ich irgendwann abgerutscht in die agile Szene, hab Scrum-Trainer trainiert oder gecoacht und dann kam irgendwann der Punkt, dass in irgendeinem Training jemand sagte, Peter, meine Stimme ist heute so ein bisschen angeschlagen, kannst du auch was übernehmen? Und dann bin ich praktisch da. Dann hat mich irgendwie das Feuer erwischt. Was mich sehr begeistert hat an dieser gesamten agilen Community, ist die Offenheit, Dinge zu teilen und zusammen Dinge voranzuentwickeln. Und deshalb bin ich auch so engagiert, zum Beispiel beim Scrum Day, dass diese Community weiter zusammenkommt. dass wir diese Aufgaben lösen können. Das ist so, das ist meine Reise gewesen. Irgendwann kam dann die Zusammenarbeit mit dem Scrum Erfinder dazu und der ist ja auch ein Quereinsteiger als Kampfpilot. Später als Professor für Mathe, Statistik und Informatik. Und dann irgendwann, der hat ja nie mit Projektmanagement oder Management was zu tun gehabt. Der kommt aus der Evolutionsbiologie. So, also der wusste genau, wie sich Organisationen verändern. Und ich hatte eben bestimmte ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das hat so mein Feuer gefangen, dass ich in dieser Branche geblieben bin.
Ja, also danke Peter nochmal für diesen kleinen Einblick in deine ganz persönliche Geschichte. Und das finde, es ist wichtig, das sollte man wissen, dass man, also dieses Thema Agilität und dann nochmal drin eingebettet das Thema Scrum und dann auch Scrum at Scale, wo ich ja noch gerne mit dir drauf kommen möchte, das spiegelt sich in deiner Geschichte wieder. Das hat sehr viel mit einer Pragmatik, ein Erleben, ein Ausprobieren und dann einem Prozess ist aus diesem Erlebens eines Verdichtens zu tun, was für Prinzipien sehe ich da drin und wie kann ich diese Prinzipien so beschreiben und dann auch wieder anwenden, vielleicht auch lehren, qualifizieren, damit andere Menschen auch in dieser Art und Weise arbeiten. Und da ist es völlig egal, wo drin man gerade da unterwegs ist, weil wenn da schon ein Teil von dir war in deiner Thema am Theater und ob du dann jetzt irgendwo Scrum Day machst oder auch eben in den Firmen auch als Scrum Master oder als Agile Coach tätig bist, es geht immer wieder um dieses Prinzip, ich fasse nochmal zusammen, Transparenz hast du genannt, Selbstorganisation haben wir, klare Rollen, Trennung oder Rollendefinition, die dafür notwendig sind, ist deutlich. Eine sehr klare Zielfokussierung, eine gute Beobachtung, also Feedbackschleifen, damit man möglichst schnell mitbekommt, dass man da vielleicht auf dem falschen Weg ist. Und das Ganze aber in eine Ordnung zu bringen, du hast vorhin von Gewohnheit gesprochen, dass eben dieses Vorgehen, diese Iteration in bestimmten Verfahren, dass das nicht mehr ein dauernder Lernprozess ist, sondern dass ich dann auch in einer Routine darauf zurückgreifen kann, um das einfach zu machen, um meine Energie dann wirklich möglichst viel auf diesen Inhalt zu richten. Also das habe ich gerade bei dir rausgehört. Jetzt sehen unsere Zuhörerinnen nicht, also ich sehe dich gerade nicken, insofern mache ich gerade weiter, weil jetzt gehe ich wieder zurück. Ich sage jetzt mal, als Organisationsberater, mach mal provokativen Satz. Als ich damals Scrum at Scale in Filderstab 2016 diese Practitioner-Ausbildung gemacht habe, habe ich das als ein Versprechen wahrgenommen, was ich fand, was nicht haltbar ist, weil als Organisationsform habe ich gesagt, okay, das kann ich nehmen für Projekte, das kann ich nehmen für große Projekte, ich kann versuchen, damit Ressourcen zu skalieren. Es gibt ja auch noch andere Herangehensweisen, die dann andere Bezeichnungen haben. Aber für mich ist es nicht Organisationsentwicklung. Jetzt ist ja das hier nicht mein Turf, wo ich erstmal meine Definition liefere, sondern das gebe ich gleich an dich weiter. In welcher Form oder in welchem Inhalt, wie definierst du, wenn du das für Organisationsentwicklung und wenn du als Berater unterwegs wärst, wärst du ja auch in einer organisationsberatenden Rolle, dass du sagst, doch, das ist für mich zumindest implizit oder auch explizit Organisationsentwicklung. Bitte erzähl einfach mal, wie füllst du das wiederum mit Inhalt?
Also nehmen wir mal so ein Szenario, vielleicht so ein Beispielszenario. Nehmen wir mal an, es ist so ein, vielleicht ein Mittelständler, der vielleicht so gerade in der Automobilindustrie und der Mittelständler hat das Problem mit der Wettbewerb aus Asien ist sehr stark, der Preisdruck ist sehr stark, das Unternehmen ist zu langsam, ist zu teuer, wir liefern nicht das Richtige. So, der ist jetzt in dieser Situation, dass irgendwo das Produkt nicht passt. So. Und mit den Personen, die wir haben, mit denen schaffen wir das nicht. So, jetzt ist dann die Frage, ist es das richtige Produkt, ist es das richtige Umfeld, verstehen wir das richtig? So, und jetzt nehmen wir mal an, jetzt sagen wir, okay, wir interessieren uns jetzt mal für Scrum oder Agilität. Machen wir es mal ganz konkret, wir nehmen jetzt mal ein Scrum-Team und sagen, so, wisst ihr was, wir machen jetzt mal so ein agiles Projekt, so, wo ich viele mit anfangen. Und die sagen dann, okay, Lass uns mal gucken, wir haben ja das Ziel, wir wollen, keine Ahnung, einen neuen Dämpfer für Motoren entwickeln oder irgendwas anderes. So, und wir wollen jetzt dieses Produkt, das wollen wir jetzt möglichst schnell an den Markt bringen. Und wir sagen jetzt, wir brauchen erstmal die Leute, die dieses Produkt entwickeln und ein klares Ziel und wir geben dem jetzt erstmal einen Raum. So, übliche Unternehmen, die machen dann immer so eine Taskforce, ne, um möglichst schnell sich auf das Ding zu stürzen. So, und jetzt fangen die damit an. Was passiert dann sehr häufig? Irgendwelche anderen Aufgaben schlagen quer, die es im Unternehmen sonst noch gibt. In diesem Team sitzt zufällig der Spezialist oder die Spezialistin. Ohne die läuft der Rest der Abteilung irgendwie, passiert gar nichts mehr. Also totale Wissensinseln und irgendwie geht das Ganze nicht so richtig weiter. Und die Organisation mit Knirschen liefert die vielleicht was, aber das läuft nicht rund. So, wenn wir von der Scrum-Perspektive drauf gucken, dann lernen wir jetzt nicht nur fachlich dazu, sondern dann lernen wir eben auch, wie wir unsere Abläufe im Team verbessern können. Und ganz, ganz schnell merkt man, oh, das liegt ja gar nicht an dem Team, das liegt ja an dem Umfeld. Dann lassen wir mal gucken, wie wir vielleicht das Abteilungsumfeld verbessern, weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen diesen Dämpfer entwickeln. Und dann merken wir, Moment mal, das liegt doch nicht an der Abteilung, das liegt daran, dass in der gesamten Organisation es überhaupt gar keinen Priorisierungsmechanismus gibt. Oder man sagt noch schlimmer, ja, das ist, wir haben Leitlinien rausgegeben und die Mitarbeitenden, die sollen bitte selber priorisieren. Spoiler Alert, das klappt nicht, weil das immer ein Konflikt ist. Und dann fängt man an zu sagen, Moment, wer in dieser Organisation müsste denn die Entscheidung treffen, welche Dinge jetzt mehr höher priorisiert werden? Und dann sind wir ganz, ganz schnell in den Grundfesten der Organisation angelangt, wo wir merken, wir kommen nicht um die Leute drumherum, die diese Priorisierungsentscheidung treffen können. Und wir kommen auch nicht um die Leute drumherum, die mit irgendjemandem in der Hierarchie sprechen können und sagen können, wir brauchen aber diese Spezialistin hier, sonst kommen wir mit dem Dämpfer nicht weiter. So, also, was sich herauskristallisiert, sind immer dann so, wer darf priorisieren und wer der befugten Führungskräfte im Unternehmen müsste daran mitarbeiten, dass sich die Organisation verbessert. So, und dann ist es nicht nur für dieses einzelne Projekt, dann merkt man, Moment mal, das Projekt ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir müssen eigentlich an unserer Strategie arbeiten. So, und dann bin ich schon dabei, nach und nach langsam die Organisation zu entwickeln in Richtung zu dem Ziel, wir wollen zum Beispiel anpassungsfähiger werden, wir merken, das hat mit dem Dämpfer jetzt vielleicht gut funktioniert, wir konnten verbindlich liefern oder Unternehmen sagen, wir wollen schneller liefern oder wir wollen die Zufriedenheit unserer Kunden wollen wir erhöhen oder wir wollen einen höheren Marktanteil. Es gibt dann immer das Optimierungsziel und dann fangen wir an, die Organisation in diese Richtung, dann fangen wir an zu entwickeln. Also der andere Scrum-Erfinder, der Ken Schwaber, der hat immer gesagt, Scrum löst eigentlich nicht dein Problem. Scrum ist eher wie so eine böse Schwiegermutter. Das muss ich mal sagen, weil ich eine sehr liebe Schwiegermutter habe. Das ist eine böse Schwiegermutter, die kommt alle 2 Wochen vorbei und zeigt einem die Fehler. Und dadurch, dass man diese Routinen hat, man plant immer zusammen, man guckt täglich auf den Plan, man guckt auf das Ergebnis, man verbessert den Prozess, hat man sehr, sehr viel Transparenz. Und diese Transparenz tut sehr weh. Und dann gibt es 2 Optionen. Man sagt, das ist zu hart, wir lassen das. Oder man sagt, zeig mir, was das Problem ist. Und wir versuchen, das Problem, die Ursache des Problems zu lösen. Toyota ist da ganz, ganz stark. Die haben gesagt, dass worauf auch wir uns beziehen, sind die Erfahrungen von Toyota, die gesagt haben, eigentlich beruht unser ganzes Produktionssystem darauf, dass wir, wenn wir ein Problem haben, 5-mal fragen, woran liegt das eigentlich? Die Grundursache finden und die Grundursache beseitigen. Ist das für dich Organisationsentwicklung?
Ja, also das ist schön gerade an dem Beispiel deutlich geworden, es zwingt zur Organisationsentwicklung. Also Scrum at Scale darf man nicht missverstehen, okay, ich habe erst ein Team und dann habe ich 20 Teams und dann habe ich Meta-Teams und irgendwann wird alles von HR bis Controlling, Entwicklung und Vertrieb wird nur noch in Sprints, ne, mit Scrum Master und Product Ownern gemacht. Das ist nicht der Ansatz, sondern das heißt so, erstmal natürlich klar, die Skalierung ist, wie kann ich auch größere, komplexere Projekte wuppen. Das ist natürlich dann nicht nur ein Team, du musst das skalieren können. Und dann kriegst du eine Breite und dann hast du vielleicht Bereiche, die dann erstmal, wenn du sagst, Scrum at Scale, das ist skaliert, wir haben mal 20 Scrum-Teams und die wiederum haben Meta-Scrum und die haben, dann muss das wieder durch Scrum-Teams geführt werden und so weiter. Also diese ganze Pyramide, die man ja auch hat. Und dann hast du aber gerade gesagt, diese Herangehensweise macht sehr deutlich, weil sie immer, und das nicht als Fingerpointing und ihr seid schuld, sie macht deutlich, wo gibt es Redundanzen und Widersprüchlichkeiten in der Gesamtorganisation. Und die müssen dann wieder genauso pragmatisch angegangen werden, aber man ist immer durch diese Wurzel, ist mal immer an dem, was bringt den größten Nutzen. Das ist die Geisteshaltung. Und so entwickelst du das, und könnte man sagen, wenn man das konsequent macht, durchdringt diese Agilität, das Unternehmen Schritt für Schritt, und dabei können auch Bereiche, wo man gar nicht dran denkt, sogar in der Methodik des Scrums, also der Sprints, arbeiten, andere vielleicht nicht, weil das da gar nicht funktional ist, aber diese Five Whys, die du gerade auch beschrieben hast, Toyota, Lean Production, also das fließt da alles rein, und dadurch kriege ich eine andere Herangehensweise an die Prozesse, an die Entscheidung, und das impliziert wieder, dass ich auch an die Organisationsstruktur rangehen muss. Also auch die Aufbauorganisation ändert sich, und so gesehen ist das, und da bin ich 100% deiner Meinung, ist es Organisationsentwicklung, aber nicht, und das ist ja das Missverständnis, was man haben könnte, wir führen jetzt Scrum at Scale ein, so als Methodik oben drüber strukturieren das Unternehmen dann schön hierarchisch damit und dann läuft der Laden, sondern auch das, wie du das gerade beschreibst, zum Beispiel, das ist ein iterativer, entwickelnder Prozess, der, wenn sie im richtigen Framework stattfindet, das ganze Unternehmen aber irgendwann verändern. Und nur dann führt es zum Erfolg.
Und da, wo es Sinn ergibt. Also ja, ob ich jetzt die Buchhaltung, ob ich da irgendwie agil arbeiten muss, das weiß ich nicht. Ne? Also das ist dann, da könnte ich vielleicht sagen, also möchten wir zum Beispiel mehr Autonomie für die Mitarbeitenden oder sowas. Ne? Ist das wichtig, dann kommt man da jetzt ran. Aber ob das jetzt, ob ich jetzt alles in Anführungsstrichen agilisieren muss, das würde ich auch bezweifeln. Ja.
Es gibt sicherlich auch Projekte, wo ein klassisches Scrum-Projekt, ne, Wasserfallprojekt angebracht ist. Ich habe das auch schon mal mitbekommen, wo mir das auch wirklich dargestellt werden konnte aufgrund von gewissen, auch formalen Bedingungen, die zum Beispiel auch durch Sicherheitsbedingungen, durch Vorgaben, also Governance gegeben ist, wo dann doch auf einmal es schwierig war, in das umzugehen. Ne? Oder? Du widersprichst?
Ich heb hier schon den Finger, weil das immer so ein, weil ich gerne an diesem Mythos arbeiten möchte. Also Scrum ist groß geworden in der Entwicklung von Krankenhaussoftware in einem sehr, sehr stark regulierten Umfeld. Und es gibt immer den Mythos, ja, das geht für so Software-Teams, wo das Risiko gering ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir versuchen ja, diese Schleifen zu wählen, um das Risiko zu vermeiden. Es gibt auch ganz, ganz klare Standards, die wir einhalten, damit wir nicht in irgendein Sicherheitsrisiko laufen. Also das ist ein häufiges Missverständnis, dass man da nicht agil arbeiten kann.
Ja, und ich glaube, da kommt auch der Begriff raus, weil ich glaube, du nennst dich auch Agile Coach, ist das richtig? Also diese Begrifflichkeit, also dass man an mehr denkt, also der Scrum Master oder der Product Owner sind ja klar im Scrum definierte Rollen. Aber du bist ja mehr, also du machst das auch und das ist auch ein Teil deiner Tätigkeit. Aber du hast den Anspruch, dass wir hier besprechen, auch beraterisch vermitteln zu können und damit auch größere Veränderungsbedarfe. Also, ne, du kommst in die Transformation, ins Change Management, wo du zwar dann mit deiner Denkweise daran gehst, aber von vornherein auch gerufen wirst, dass du doch bitte mehr machst, als einfach nur zu erklären, wie macht man Scrum, ne, und was ist ein Product Owner und das zu schulen. Kannst du nochmal über diese Erweiterung sprechen, die sich ja auch entwickelt hat über die Jahre?
Wenn ich mir so richtig was aussuchen dürfte, dann würde ich sagen, dann würde ich mich wirklich als eher klassischer Scrum Master bezeichnen, um diese Rolle wieder aufzuwerten. Da ist in den letzten Jahren, so als es so gehypt wurde, da hat man gesagt, hier, wir nehmen den Student oder die Studentin und die macht jetzt mal den Scrum Master. Das ist so eine Person, die hauptsächlich Meetings moderiert und das Jira pflegt, also so ein Backlog-Tool und also Leute einlädt. Das ist eine völlige Missinterpretation der Rolle. Und wir sehen auch in Deutschland und auch In Amerika zum Beispiel sehen wir, dass diese Leute auch wieder abgebaut wurden, weil der Mehrwert dieser Rolle nicht gesehen wurde, weil sie so fehlinterpretiert wurde. Also ich möchte einmal die Lanze brechen für jeden Scrum Master, für jede Scrum Masterin, denn der eigentliche Job einer guten Scrum Masterin ist es, nicht nur mit dem Team zu arbeiten, sondern auch mit der Organisation. Und die Organisation zu beraten in der Einführung und Nutzung von Scrum, die Organisation zu coachen, auch mit Führungskräften zu arbeiten. Das ist eigentlich eine ganz, ganz klassische Scrum Master Rolle, die aber irgendwie auf dem Weg, die haben wir irgendwie so ein bisschen verloren, so als, weiß ich nicht, Industrie. Das ist so ein bisschen untergegangen, was die Rolle wirklich ist. Ja, und dazu gehört wirklich beraten, coachen und führen tatsächlich auch.
Darauf möchte ich nochmal vertiefend eingehen, weil in meinem Podcast, ne, ist ja immer der Titel Organisationsberatung, was ist das, ne, was tut man da und wofür ist es gut? Und ich sage ja auch, als Organisationsberater habe ich unterschiedliche Kompetenzfelder, in denen ich unterwegs bin. Ich bin also Consultant in manchen Themen, also auch Experte. Ich muss ganz klar auch in dieser Beratungsarbeit, sei es als expliziter Coach, aber auch wenn ich noch mehr in einer Consultant-Rolle bin, ich muss das in einer coachen Art und Weise machen, also Kompetenzen haben. Du hast es sehr schnell mit Gruppenprozessen zu tun. Du bist Facilitator und wenn du in größere Prozesse gehst, bist du ganz schnell in einer Veränderungsarchitektur. Das ist so mein Credo. Das möchte ich jetzt aber auch gerne wieder dir übergeben. Auch du musst ja dann, wenn du das tust, was du gerade beschreibst, auch wenn du es jetzt ganz bescheiden als Scrum Master benennen möchtest, auch du hast gerade selber Coachen gesagt, brauchst ja verschiedene beraterische Kompetenzen, um dann wirklich umfassend diese Rolle wahrzunehmen. Bitte, wie nimmst du das wahr? Was ist das für dich? Wo meinst du, sollte man in deinem Feld, in dieser Art von Beratung, ganz persönliche Kompetenzen haben, um es auch wirklich gut machen zu können?
Da würde ich gern wieder den Podcast hier nutzen, um mit einem Mythos aufzuräumen, dass Scrum Master sich allein auf Coaching fokussieren.
Wollte ich also, aber nicht gesagt haben, sorry.
Nein. Ich weiß, dass du das jetzt nicht gesagt hast, aber ich weiß, dass das tatsächlich, dass viele Coaches sich darauf zurückziehen oder Scrum Master sich darauf, oder agile Coaches oder Scrum Master sich darauf zurückziehen. Seit 2 Jahren mache ich mit einem amerikanischen Coach, geben wir Masterclasses für agile Coaches und da stellen wir in der Szenarioarbeit immer wieder fest, dass Leute zu sehr sich die einfach nur die Coaching-Haltung annehmen und sagen, naja, auch ich versuche dem Kunden vielleicht hin und wieder mal einen Stups zu geben, aber der Kunde ist selber verantwortlich. Und ich glaube, von diesem Mythos müssen wir uns verabschieden. So, also was nützt es, also wenn das zum Beispiel, da gibt es diesen Begriff Death by 1000 Questions. Also wenn das Schiff wankt, brauchen wir dann Coaches, die fragen, wie wir uns damit fühlen. Das ist sicherlich falsch. Dennoch helfen uns Coaching-Skills, um bei anderen Denkprozesse anzustoßen. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Skills, mit jemandem uns zu verbinden, dass jemand ins Nachdenken kommt. Ich freue mich immer, oder was mich in diesem Beruf, oder was mich an dem Beruf so begeistert, dass ich manchmal dabei das Knacken zwischen den Ohren von Menschen hören kann. Das finde ich immer sehr schön. Also Coaching Skills sind gut. Facilitation Skills, Moderation Skills, ja, richtig. Wenn ich jetzt vor einer Gruppe stehe, mit denen umgehen muss, ich muss den Raum lesen können, ich muss meine Energie auch anpassen können. Wenn ich jetzt sehr extrovertiert auf eine introvertierte Gruppe treffe und die Energie nicht wahrnehme, dann habe ich ein Problem. Ich brauche Skills, wie man Leute unterrichtet. Also nicht nur frontal mit irgendwelchen PowerPoint-Geschichten, sondern wie man die so beteiligt, dass das Lernen in ihrer Hand erfolgreich ist. Ich brauche Beratungsskills, also ganz klar auszudrücken, was ist das Problem, dass der Kunde selber eine Entscheidung treffen kann, das brauche ich auch. Ich brauche Führungsskills. Ich muss ein Rollenvorbild sein für die Führungskräfte, die in einem völlig neuen Betriebsmodell arbeiten werden. Also Selbstorganisation heißt ja, wir gehen anders mit Leuten um, da bin ich das Rollenvorbild. Manchmal muss ich auch in einer bestimmten Situation jemandem sagen, Christian, ich habe gehört, dass du in deinem Team, dass dein Team ein bisschen Schwierigkeiten mit dir hat. Wir müssen mal darüber reden. So, ich brauche Skills, wie Transformationsprozesse funktionieren. Wenn ich in so einer, wenn gerade so, es gibt dieses berühmte Immunsystem jeder Organisation, wenn dann so ein fremdes Element reinkommt, dann frisst das Immunsystem das wieder auf. Also, wie gehe ich in so einer Situation um? Also wie gehe ich dabei um? Nicht, dass die Leute irgendwie komisch werden, sondern ich muss feststellen, das ist was dahinter steckt. Und ich brauche natürlich ganz viel Wissen über Agilität und Scrum, weil man es gut erklären muss. Und Das vergessen auch sehr viele. Dienen können. Ich muss dem Team dienen können und ich muss dem Business dienen können. Also ich muss verstehen können, wie verdienen die eigentlich Geld? Können die mir das erklären, damit ich sie dabei eben unterstützen kann? Mhm. So, und ganz in der Mitte, was unter dem Ganzen drunter liegt, ist dieses Skill, diese Self-Mastery, sich kontinuierlich selber weiterzuentwickeln, sich zu reflektieren, zu gucken, wie baue ich eigentlich meine Rolle aus? Und mit Rolle meine ich, jeder hat das ist sicherlich etwas, was aus meinem vorherigen Beruf für mir vielleicht ein bisschen hilft, ist, jeder hat so seine eigene Rolle, so wie er sich wohlfühlt oder wie sie sich wohlfühlt. Aber bestimmte Führungsaufgaben erfordern zum Beispiel einen ganz anderen Auftritt. Das heißt, darüber zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Auch diese Fähigkeit brauche ich, wenn ich als agiler Coach oder als Scrum Masterin arbeiten möchte.
Wie
eine lange das, Antwort, ne?
Ja, die wollte ich ja auch hören, deswegen frage ich ja, weil ich glaube, das ist sehr wesentlich, weil es reicht ja nicht, hast die agilen Prinzipien, ne, auswendig gelernt und dann kannst du das, sondern du bist ja als Mensch, als Person stehst du anderen Menschen, Personen, Gruppen, Organisationen gegenüber und du musst damit umgehen und gerade wie du es gesagt hast, in einem Raum der Unsicherheit, weil wenn ich mir so ein neues Rahmengebäude aufbaue, dann verlasse ich Altbekanntes, Gewohntes und das tue ich in der Regel aus Leidensdruck. Ich sehe es vielleicht ein, aber eigentlich will ich es nicht, weil ich da mit Gewohnheiten aufgehen muss Rollen neu definieren. Und da kannst du als Berater, und das geht mir ja genauso, da kriegst du auch schon mal eine Rolle, wo du auch mal etwas, und das ohne autoritär zu sein, aber du musst auch mal etwas so ein bisschen der Stein, nicht der Stein des Anstoßes, sondern der Felsen in der Brandung sein, dass du von deinem Ansatz, von dem, was hier passiert, was du für richtig hältst als Prozessschritt, überzeugt bist. Aber nicht direktiv, sondern du musst damit dann sehr flexibel umgehen. Also die Überzeugung ist deine eigene Überzeugung, aber wie du die nach außen lebst und damit überzeugend bist, ist ja eine ganz andere Frage nochmal. Deswegen hat mich das sehr interessiert. Ich würde da auch nochmal gerne ein bisschen weiter bohren. Wenn man da jetzt so drüber redet, also ich eben als Organisationsberater beschäftige mich dann auch nochmal mit gewissen Perspektiven, also die kommen dann eben aus der Soziologie, aus der Psychologie, aus der Betriebswirtschaftslehre. Und dann kommen dann so Sachen rein, Konstruktivismus, systemischer Ansatz, Psychodynamik. Also das sind jetzt alle Schlagworte. Aber ich beschäftige mich mit solchen Feldern, weil das für mich wichtige Grundlagen sind meines nie aufhörenden Lernens und meine Orientierung für mich selbst in manchen Situationen. Gibt es für dich da Schwerpunkte, zum Beispiel gerade, also IT, ich bin da zwar ein bisschen affin, aber da bin ich völlig, ne, also User, mehr bin ich da nicht, ne? Hätte ich jetzt gar nichts. Gibt es für dich da so Felder, wo du sagst, ah, das halte ich für wichtig, aber trotzdem auch, naja, aber wo ich herkomme, ist das für mich ein Schwerpunkt, weil da fühle ich mich wohl oder da komme ich her. Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jeder Scrum Master oder jeder agile Coach die diesen Fähigkeiten, die ich gerade erwähnt habe, dass die sich immer in allen diesen Fähigkeiten weiterentwickeln muss. So, und da gibt es dann bestimmte Ansätze, die den einen weiterbringen, wo man sagt, oh, das ist für mich eine Erkenntnis. Also ich überlege, wie wir diese Kompetenzen, die ich da gerade erwähnt habe, das ist so ein, ich würde nicht sagen dickes Brett, aber das ist etwas, wo man jede Woche gucken kann, was erforsche ich hier jetzt als nächstes. So, also was hilft mir als nächstes? Mir hat zum Beispiel immer geholfen oder als grundsätzliche Philosophie, ich habe sehr lange gebraucht, ehrlich gesagt, um das zu verstehen. Der war ja viel in den Trainings mit Jeff Sutherland. Der hat seine Doktorarbeit über die Entwicklung von Krebszellen geschrieben, deshalb wusste er sowas über Evolutionsbiologie. Da gibt es ein Phänomen, das nennt sich Punctuated Equilibrium. Und das bedeutet, wir sehen in der Evolutionsbiologie, wir sehen immer so kleine Veränderungen. Und wenn große Veränderungen dann zusammenkommen, dann sehen, oder wenn viele kleine Veränderungen zusammenkommen, dann sehen wir eine sehr große Veränderung, eine sichtbare Veränderung. Das ist ein Punctuated Equilibrium. Und ich dachte bis dahin immer, als Scrum Master müsste ich immer alle Antworten haben. Und das ist aber nicht so, sondern ich muss dem Team helfen, den nächsten kleinen Schritt zu finden zu mehr Leistungsfähigkeit. Und jede Woche, ich mache das ja in Unternehmen Und ich bin dann auch über längere Zeiträume. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade etwas über ein Jahr in einem Unternehmen, wo wir in dieser Change Curve jetzt gerade so richtig schön in einem Bereich in einer richtigen Chaosphase sind. So, wo es sich mal unangenehm anfühlt. Und ich kann mich immer wieder darauf verlassen, wir suchen jede Woche nach der nächsten kleinsten Verbesserung. Das ist so die Philosophie, an der ich mich festhalte, weil ich weiß, wenn wir das jede Woche ein bisschen schaffen, dann springen mehr Leute auf diesen Zug auf. Die Selbstorganisation, dieses Engagement wird mehr und es wird für mich einfacher.
Und dann kumuliert das irgendwann. Und du hoffst, dass aus diesen kleinen Schritten, wie du gerade diesen Fachbegriff, den kann ich noch nicht wiederholen, aber wie das dann irgendwann sichtbar wird, obwohl es vorher diese kleinen Sachen sind, die vielleicht von außen auch gar nicht so wahrnehmbar waren.
Richtig.
Da musst du Geduld haben.
Manche Leute sagen, also es gibt unter Scrum gibt es ein Wertekonstrukt. Also es hat ganz viel mit Fokus zu tun, es hat was mit Respekt zu tun, mit Offenheit zu tun, mit Mut und einer gewissen Verbindlichkeit zu tun. Und viele Leute sagen, der sechste Wert ist Geduld.
Ja, also das passt ja auch sehr schön, wenn ich so, also mal Metapher nutze, Metapher für die Organisation, wenn ich sage, die Organisation könnte man anschauen wie ein Biotop, also biologisch, dann kommt ja immer sofort dieser Running Gag, naja, das Wachsen von Gras kann man nicht beschleunigen, indem man dran zieht, ne? Sondern man muss es pflegen und nähren und das im Gegensatz zu einem mechanistischen Ansatz, der, und das muss man sagen, manchmal ja auch passt. Es kommt darauf an, wo man ist. Man sagt, jetzt müssen wir eine Analyse machen, und dann müssen wir ein paar Stellschrauben ran und dann ist das eben auch gar nicht so komplex, sondern vielleicht einfach nur hochkompliziert und dann machen wir das und ne, zwei, drei Versuche, Feedback, ja, und dann läuft der Kasten wieder. Aber das wäre nicht der Beratungsansatz, den man in der Agilität nutzt, sondern ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Einfach, ich sage, was du gerade gesagt hast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich finde, das kann man auch auf die Organisationsberatung übertragen. Du musst natürlich die Organisation, die Klientel haben, die diesen Weg mitgehen. Und das wäre auch nochmal eine Frage an dich. Es gibt ja manchmal auch Ansprüche, so Berater, die sollten ergebnisorientiert gemessen werden. Also du gehst in die Verantwortung, dass es ein bestimmtes Ziel ist und du unterstützt bei dieser Zielerreichung und du wirst auch daran gemessen. Und wenn du nicht genau dieses Ziel in einer gewissen Zeit erreichst, dann bist du gescheitert. Nachdem, wie du das gerade beschreibst, und auf mich würde ich das voll beziehen, kann ich so einen Kontrakt nicht eingehen, bei aller Verantwortlichkeit, weil das würde ja bedeuten, ich könnte planen, wann in einem hochkomplexen psychosozialen und auch soziotechnischen System, so könnte man es auch beschreiben, gewisse Ergebnisse da sind und dass ich die machen könnte. Wenn auch indirekt als Berater, aber ich könnte befähigen. Ich würde diesen Anspruch in dieser Reihenform ablehnen. Wie würdest du mit so einem Anspruch umgehen?
Das stimmt, dass wir auf viele Dinge einfach gar keinen Einfluss haben. Es gibt Dinge, auf die wir Einfluss haben. Also nehmen wir mal an, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu diesem Beispiel mit dem Dämpfer. Und nehmen wir mal an, wir haben so mehrere Teams, die überhaupt nicht funktionieren. Also die sehr, sehr lange brauchen, um Ergebnisse zu liefern. Nicht, weil das irgendwo schwierige Leute sind, sondern weil das Arbeitssystem drumherum wirklich sagt, es funktioniert da nicht. So, und es gibt aber tatsächlich, da will ich gerne ein bisschen Mut machen, es gibt sehr, sehr einfache Praktiken, mit denen man dafür sorgen kann, dass das Team leichter zusammenarbeiten kann. Und dann ist genau der gleiche Punkt, geht jemand diesen Weg mit von den Führungskräften und sagt, hört mal, das sind die Rahmenbedingungen, können wir das einmal so ändern und können wir das zumindest schaffen, dass ein Team zum Beispiel seinen Durchsatz erhöhen kann oder dass wir die Kundenzufriedenheit hochkriegen oder dass wir die Mitarbeitendenzufriedenheit hochbekommen. Da muss man natürlich aber ganz klar sagen, aber das ist mein Job, das ist euer Job und den müssen wir jetzt hier zusammen machen. Und in dieser Change-Kurve immer wieder die Klarheit zu schaffen, es sind die Führungskräfte, die wir dabei brauchen, damit das System sich weiter verbessern kann. Ohne geht das nicht.
Ja, weil auch bei dir, und das ist ja auch ganz kongruent zur Organisationsberatung, die Kompetenz, die Führungskompetenz, die Veränderungskompetenz, die Zielerreichungskompetenz bleibt in der Organisation, sprich im Management, und du bist ein Begleiter, ein Ermöglicher, aber nicht ein Ersatzmanager, der das für die macht. Und das, glaube ich, ist etwas, was vielleicht Ich schätze, du bist da weit, aber ich glaube, am Anfang dieser Agilitätszeit und auch gerade Scrum, da wurde das etwas mechanistisch manchmal angegangen. Und dann kommst du, und das haben, glaube ich, manche Agile-Coaches schon gemacht, die haben dann einfach die Retourkutsche gemacht. Naja, ihr müsst es eben richtig machen. Und wenn ihr das nicht richtig macht, kann ich auch nichts dafür, dass es bei euch nicht funktioniert. Das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld, ne? Also wer übernimmt das gerade? Also das erlebe ich zum Glück nicht, also nicht, dass man nicht scheitert, aber dass man mir versucht, diese Ergebnisverantwortung überzustülpen. Da bin ich in einem Rahmen, wo das wenig stattfindet. Wie ist das mittlerweile bei euch in eurer Agility-Welt? Ist das mal überhaupt so gewesen oder gibt es das oder gab es das nie? Wie nochmal für dich so zum Ende jetzt, dass wir da nochmal eine Einschätzung von dir kriegen?
Also es ist ein ganz, ganz klassisches Phänomen, dass Führungskräfte sagen, das macht bei uns der agile Coach. Und die versuchen, die Verantwortung für die Veränderung der Organisation abzugeben. Und da gibt es seit 18 Jahren ganz klare Studien, die genau zeigen, warum sich, und es ist immer unter den Top 3 Herausforderungen für jedes Unternehmen, das sich mit Agilität schwer tut, ist, dass die Führungskräfte nicht gut genug eingebunden sind in die Organisationsveränderung.
Ah ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also da habe ich nicht, dass die Führungskräfte vielleicht nicht gut genug eingebunden sind, das kenne ich auch, aber es wird mir nicht dann als die Prozessverantwortung rübergeschoben. Da bist du dann in der Organisationsberatung aus der Ebene, wo ich herkomme, sehr schnell in der Akzeptanz, dass es eine prozessberatende Begleitung ist, mit Expertisen in manchen Feldern, aber dass man das an dich per se nicht delegieren kann. Man kann nur sagen, den Workshop hast du schlecht gemacht. Und selbst das ist, fängst du denn schon an, weil auch das liegt ja nicht nur an mir als Facilitator, sondern das hat was mit dem Gesamtsystem zu tun. Aber das hat dann nicht unbedingt so eine Tragweite. Peter, ich glaube, wir könnten noch sehr lange drüber reden, aber ich möchte jetzt, ja, eine Stunde ungefähr ist es jetzt und irgendwann können unsere Zuhörenden auch nicht mehr zuhören. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben es gut entrissen. Also ich habe nochmal ein klares Bild gekriegt. Und vor allen Dingen auch ein klares Bild. Und ich glaube, da hat sich da 2016 vieles getan, wenn ich dir so zuhöre. Da hat auch ein Lernprozess stattgefunden. Also was Agilität überhaupt ist, was es nicht ist, was man als Scrum Master oder als Agile Coach, ich nehme das immer noch mal so rein, leistet, nicht leistet. Und verstehe auch jetzt noch mal besser, es ist vielleicht ein anderer Ansatz, eine andere Form, aber es ist definitiv für mich auch eine Art von Organisationsberatung. Und das ist ja auch meine Fragestellung. Ja, und da kann ich dir jetzt nur danken für dieses Gespräch. Und wenn du möchtest, möchtest du ein Schlusswort noch sagen, so nach dieser Stunde, dann bitte, dann nehme dir den Raum.
Das ist ja schön, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich so eine Grundbotschaft nochmal mitvermitteln möchte, ist, dass in diesem Augenblick, wo sich die Unternehmen in Deutschland gerade sehr, sehr schwer damit tun, mit der aktuellen Situation umzugehen, brauchen wir gerade nicht weniger Scrum Master oder agile Coaches, sondern wir brauchen gerade mehr von diesen Personen, die Change können, die Transformationen können, die dieses Handwerk können, die Menschen bewegen können. Das ist eher die Antwort, jetzt nach Innovationen zu suchen und die Organisation zu verändern, als einzusparen oder zu glauben, wir müssten alle mehr arbeiten und das Problem würde gelöst werden. Wenn wir da gemeinsam alle mithelfen, diesen Mythos anzugehen und zu sagen, nein, die Organisationen, die können sich verändern und es gibt Leute, die können das, dann würde ich mich, das wäre eine große Freude, wenn mehr Leute mich auch gerne kontaktieren, dass wir das gemeinsam besser hinkriegen.
Peter, da kann ich nichts hinzufügen. Ich danke dir nochmal vielmals für dieses Gespräch und ich sage mal, wir sehen uns und wer weiß, vielleicht können wir auch noch mal eine zweite Folge machen mit einer Spezifizierung. Also erstmal vielen Dank, dir alles Gute in den hohen Norden. Ne? In Norden bist du ja, glaube ich, gerade. Ne?
So ist es.
Ja, ne? Und ich hier aus Kassel und ja, dann machen wir jetzt Schluss und dann sage ich, wie man, ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden, da sagt man so schön, bis die Tage. Also.
Ja, bei uns würde man sagen, oh die Mutter Christian, vielen Dank.
Okay, ne? Bis dann. Okay, ciao. Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das? Was tut man da? Wofür ist das gut?